Hallo und herzlich willkommen zu Mind Matters, dein Podcast für die kleinen und großen Herausforderungen im Alltag mit klaren Antworten aus der Wissenschaft und natürlich auch ein paar Tipps, die dein Leben hoffentlich leichter machen. Und vielleicht fragst du dich auch manchmal, warum kriege ich es eigentlich nicht hin, ordentlich zu sein oder mich zu motivieren? Liegt das alles an meiner Persönlichkeit? Und überhaupt, gibt es sowas wie Persönlichkeit wirklich? Und wenn ja, ist es dann fest in Stein gemeißelt? Oder kann ich mich vielleicht ändern? Und was hat das alles mit Genen, mit Erziehung und mit Gesellschaft zu tun? Ja, genau das schauen wir uns heute mal an. Fangen wir mit einer grundlegenden Frage an. Gibt es überhaupt sowas wie eine Persönlichkeit? Tatsächlich ist das eine Frage, die Psychologen schon seit über 100 Jahren umtreibt. Und ganz ehrlich, so eine ganz eindeutige Antwort gibt es bis heute nicht. Aber lass uns mal so ein bisschen eintauchen in die Frage. Die Idee, dass Menschen eine Persönlichkeit haben, gibt es ja ziemlich lange. Früher dachte man zum Beispiel, dass unser Charakter in unserer Körpersäften steckt. Du kennst vielleicht noch diese alte Theorie mit den vier Temperamenten: Sanguiniker, Choleriker, Phlegmatiker, Melancholiker. Da heißt es, wenn du viel Blut hast, bist du fröhlich und optimistisch. Wenn du viel schwarze Galle, wirst du melancholisch. Klingt heute so ein bisschen schräg, aber es war einer der ersten Versuche zu erklären, warum Menschen sich unterschiedlich verhalten. Heute wissen wir, dass es gar nicht so einfach ist. Und selbst der Begriff Persönlichkeit ist ein bisschen tricky, könnte man sagen, weil er je nach Theorie etwas anders meinen kann. Also ganz grob gesagt beschreibt Persönlichkeit stabile Muster von Denken, von Fühlen und von Handeln. Also wie wahrscheinlich ist es, dass du in einer gewissen Situation ähnlich reagierst? Stell dir erstmal zwei Menschen vor, die genau die gleiche Situation erleben. Sagen wir, sie bekommen eine Kritik von ihrem Chef. Der eine zieht sich zurück, denkt tagelang drüber nach, schläft schlecht. Der andere denkt, na gut, passiert halt. Ich mach's beim nächsten Mal dann einfach besser. Diese Unterschiede sind oft ziemlich stabil. Natürlich ändert man sich im Laufe des Lebens, aber es gibt so eine Art Grundton, könnte man es nennen. Jetzt gibt es aber auch Stimmen in der Forschung, die dann sagen, Moment mal, gibt es diese innere Essenz wirklich oder machen wir uns das nur einfach? Ein berühmtes Beispiel ist Walter Mischel, der schon in den 60ern und 70ern Jahren gesagt hat, hey Leute, ihr überschätzt wirklich dieses Thema Persönlichkeit. Eigentlich ist Verhalten vor allem situationsabhängig. Was er damit meinte ist, du bist nicht schüchtern, du verhältst dich nur manchmal so, zum Beispiel in großen Gruppen, in denen du niemanden kennst. Aber vielleicht bist du zu Hause mit deiner Familie total laut, extrovertiert, lustig, kann sein. Und ganz ehrlich, wir alle kennen das doch von uns selbst auch. Wer ist schon immer gleich? Vielleicht bist du bei der Arbeit super organisiert, aber zu Hause stapelt sich die Wäsche. So ist es auf jeden Fall bei mir. Oder du bist bei Freunden total gesellig, aber in einem Meeting mit lauter Unbekannten, dann sagst du vielleicht gar nichts. Und deshalb sprechen viele Forscher lieber von Verhaltensmustern, als das so in Kategorien die Persönlichkeit festzunageln. Persönlichkeit ist dann kein starres Ding in deinem Kopf, sondern eher so ein Tendenz oder ein Potenzial, könnte man sagen, dich in ähnlichen Situationen ähnlich auch zu verhalten. Ein weiterer spannender Punkt ist, manche sagen, Persönlichkeit ist nicht nur Verhalten, sondern auch Motivation. Also, warum verhältst du dich so? Bleiben wir mal bei der schüchternen Person. Vielleicht hält sie sich zurück, weil sie negative Erfahrungen gemacht hat, kritisiert wurde oder Angst hat, sie zu blamieren. Oder sie hat einfach gelernt, dass es besser ist, wenn man sich so verhält. Und hat gelernt, dass sie kommt besser an, wenn sie sich so verhält und nicht auffällt. Und dann ist es natürlich nicht mehr die Persönlichkeit, dann ist es ja Erziehung oder Prägung oder Konditionierung. Und dann gibt es auch noch die Konstruktivisten und die sagen, Persönlichkeit ist eigentlich nur ein Label, eine Vereinfachung, die uns hilft, anderen Menschen zu verstehen. Wenn du über deinen Kollegen sagst, ach, der ist so ein Chaot, dann musst du nicht jede einzelne Handlung erklären, sondern packst alles in diese eine Schublade. Es wird viel einfacher, dann mit Komplexitäten umzugehen. So, trotzdem, die meisten Psychologen, Psychologinnen stimmen heute darin überein, dass Persönlichkeit nicht beliebig ist. Sie ist zwar nicht in Stein gemeißelt, aber auch nicht völlig formbar. Es gibt eine Art Grundstruktur, so wie eine Art, ja, so eine innerer Kompass, der dich immer wieder in so eine bestimmte Richtung lenkt. Und was vielleicht viele überrascht, diese Grundstruktur bleibt ziemlich stabil, vor allem ab dem so jungen Erwachsenenalter. Das heißt nicht, dass du dich nicht entwickeln kannst. Aber du wirst wahrscheinlich nie von heute auf morgen von Neurotiker zum Buddha werden. Ein ganz schönes Beispiel aus der Forschung. Man hat riesige Langzeitstudien gemacht, wo man Leute über Jahrzehnten begleitet hat, deswegen Langzeitstudie. Und dabei zeigt sich immer wieder, dass Menschen, die in der Jugend gewissenhaft waren, die sind oft auch noch im Alter auch gewissenhaft. Natürlich kann das sich verändern, zum Beispiel durch große Lebensereignisse wie ein Jobverlust oder eine schwere Krankheit oder etwas mit einer Beziehung, aber der Grundton bleibt oft da. Also nochmal, es gibt sowas wie eine Persönlichkeit, aber nicht als starres Etwas, sondern eher als ein dynamisches Muster. Und ob du das eher angeboren, erlernt oder eine Mischung aus beiden nennst, darüber streiten sich die Forscher immer noch bis heute. Also bleiben wir nochmal bei dieser Frage, weil sie einfach so spannend ist. Gibt es sowas wie Persönlichkeit wirklich oder bilden wir uns das nur ein? Ein Argument, das viele Forschenden gern bringen, sind Zwillingsstudien. Die sind wirklich super spannend, weil die uns ja zeigen, wie groß der Einfluss von Gene ist und wie viel trotzdem von der Umwelt abhängt. Stell dir mal vor, du hast eineiige Zwillinge. Die teilen ja bekannterweise 100% ihrer Gene. Und Forscher haben solche Zwillinge untersucht, die direkt nach der Geburt getrennt wurden und in völlig unterschiedlichen Familien aufgewachsen sind. Und weißt du was? Oft sind sich diese Zwillinge in bestimmte Persönlichkeitsmerkmalen verblüffend ähnlich. Beide sind zum Beispiel besonders ordentlich oder beide eher chaotisch. Sie reagieren ähnlich auf Stress oder haben ähnliche Interessen. Sowas hat man gesehen. Ein bekanntes Beispiel ist das Minnesota Twin Study. Das war auch eine dieser riesigen Langzeitstudien, die immer wieder zeigt, dass bestimmte Grundzüge wie eben zum Beispiel Extraversion oder Neurozissismus, also wie sehr man sich Sorgen macht, wie resilient man ist, die sind zu einem guten Teil erblich bedingt. Das heißt, manche von uns haben einfach eine größere Neigung dazu, sich Sorgen zu machen oder ständig zu grübeln, während andere eher von Natur aus gelassen sind. Aber diese Studien zeigen auch, Gene sind nur die halbe Miete, wenn überhaupt. Manchmal entwickeln sich Zwillinge auch ganz anders. Und das liegt daran, dass unser Umfeld, also unsere Eltern, Freunden, Lehrern, Kultur und so weiter, wie so ein Verstärker oder Auslöser funktioniert. Und manche Anlagen werden aktiviert und anderen eben nicht. Und das ist dieser epigenetische Gedanke, zu dem wir gleich auch noch kommen, was auch extrem spannend ist. Ein anderes schönes Beispiel ist der berühmte Marshmallow-Test. Davon hast du vielleicht auch gehört. Ein Psychologe, der hieß Walter Mischel, den haben wir gerade kennengelernt, hat eben in den 60ern Kindern in einen Raum reingesetzt und ihnen ein Marshmallow auf den Tisch gelegt. Und dann hat er gesagt, hör mal, du kannst es jetzt essen oder du wartest ein paar Minuten und dann bekommst du zwei. Die Frage war, wer kann warten? Manche Kinder hielten brav durch, andere stopften sich das Marshmallow in Rekordzeit in den Mund. Jahre später hat man dieselben Kinder wieder angeschaut und guck mal, die damals warten konnte, waren oft auch später im Leben besser darin, Impulse zu kontrollieren. Zum Beispiel beim Lernen, beim Sparen, in Beziehungen und so weiter. Natürlich heißt das nicht, dass ein Marshmallow dein ganzes Leben bestimmt, selbstverständlich. Aber es zeigt, manche Verhaltensmuster sind schon sehr früh erkennbar. Und auch hier diskutiert man dann, ist das Persönlichkeit oder ist das Erziehung? Sind es vielleicht die Gene? Und wahrscheinlich ist das irgendwie alles zusammen. Du merkst das schon. Persönlichkeit ist keine Schublade, in die du für immer gesteckt wirst oder auch nicht anderen stecken kannst. Eher so eine, ja, wie so eine Grundmelodie, die in verschiedene Situationen unterschiedlich laut wird. So, warum können die Forscher sich nicht einfach einigen mit dieser Frage? Gibt es Persönlichkeit oder gibt sie nicht? Der Knackpunkt ist, es gibt keine Maschine, die deine Persönlichkeit 1:1 ausliest. Wir als Psychologen arbeiten ja immer so mit Fragebögen, mit Beobachtungen, mit Tests und stellen dann Hypothesen auf. Aber am Ende ist es immer ein Modell oder ein Versuch, das Unsichtbare Innenleben sichtbar zu machen. Es ist nicht so messbar wie Blutwerte, das weißt du auch schon. Manche Forscher sind eher Pragmatiker und sagen, solange das Modell hilft, Verhalten vorherzusagen, ist es gut genug. Und anderen sagen, nee, das ist doch viel zu grob. Menschen sind viel komplexer. Und mal ehrlich, wir alle merken ja im Alltag, dass Menschen sich ändern können. Jemand, der als Teenager super schüchtern war, wird vielleicht als Erwachsen eher ein Bühnenstar. Oder umgekehrt, Menschen, die früher total risikofreudig waren, werden mit der Zeit vorsichtiger. Und deshalb sagt man eben heute, Persönlichkeit ist dynamisch, sie entwickelt sich über die Zeit, sie ist ein Zusammenspiel aus deinen Anlagen, deinen Erfahrungen, deiner Kultur und auch deiner eigenen Entscheidung, ob du Dinge an dir verändern willst. Kommen wir dann zu der Sache da mit den Fragebögen. Was soll diese ganze Testgewusel ja eigentlich? Vielleicht hast du schon mal einen dieser Tests gemacht, die behaupten, deine Persönlichkeit in 4 Farben einzuteilen. Rot, blau, grün, gelb, zack, fertig. Klingt easy, oder? Das Problem, diese Tests sind oft nicht besonders wissenschaftlich. Wie ganz viele andere Modelle sogar auch, die man als selbstverständlich heutzutage nehme, sind empirisch nicht belegt worden. Ich gebe Stichwort Maslows Bedürfnispyramide. Wird dich vielleicht auch überraschen, ist nie empirisch belegt worden. Naja, das war was anderes. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass du nie was aus solchen Tests mitnehmen kannst. Manchmal helfen sie uns einfach über uns selbst nachzudenken, aber wissenschaftlich anerkannt sind sie in der Regel nicht. In der Psychologie gibt es allerdings ein Modell, das tatsächlich als seriöser Standard gilt. Und das ist das Modell The Big 5. Manche sagen auch 5-Faktoren-Modell. Die Idee ist, egal wo du auf der Welt bist, egal ob du Managerin bist oder Lehrer oder in Berlin wohnst oder in Tokio oder Nairobi, diese 5 Grunddimensionen tauchen immer wieder auf. Das Modell wurde über Jahrzehnte entwickelt und ist auch immer noch nicht ganz perfekt, aber ziemlich robust. Die Big 5, also die großen 5, heißen Offenheit für neue Erfahrungen. Nummer 2 ist Gewissenhaftigkeit. Nummer 3 ist Extraversion. Nummer 4 ist Verträglichkeit. Und die 5. Dimension ist Neurotizismus. Das klingt erstmal vielleicht ein bisschen sperrig, aber lass mich dir ein paar Bilder aus dem Berufsalltag geben, damit du die 5 Dimensionen dir besser vorstellen kannst. Erstmal, jede Dimension hat 6 Facetten drunter. Und das heißt auch, es ist sehr differenziert, das Bild, was da rauskommt, wenn man einen Test richtig macht. Ich setze dir auch einen Link zu einem Online-Test, das du machen kannst, wenn du das spannend findest, ganz kostenfrei. Dann bekommt man die Auswertung pro Dimension für jeder von den 6 Facetten der Dimension. Das heißt, man hat 30 Facetten und die werden dann jeweils von 0 bis 100 ausgewertet. Und dann siehst du schon, das ist ein komplexerer Bild, was da entsteht, als einfach nur 4 Farben. Also die erste große Dimension heißt dann Offenheit. Da ist so, wenn man hohe Werte hier hat, dann ist es der Ideensprudler im Team. Offenheit heißt, wie neugierig bist du auf Neues? Stell dir mal 2 Kollegen vor. Die eine liebt es, wenn sich was verändert. Neues Projekt, geil, neuer Arbeitsplatz, super. Die andere kriegt Schweißausbrüche, wenn du nur das Büro-Layout verschiebst oder was änderst. Für die eine ist Veränderung was Positives, positiv bewertet, das motiviert. Für die andere gilt das Argument, ja, aber das haben wir doch immer so gemacht, absolut immer noch. Und in einem Team sind beide Extremen natürlich wichtig. Die super offenen Leute bringen frischen Wind rein und die weniger offenen sorgen dafür, dass nicht ständig alles über den Haufen geworfen wird. Die zweite Dimension, das ist die Gewissenhaftigkeit. Und hier können wir auch sagen, im Extremfall mit sehr hohen Werten in diesem Bereich oder in dieser Dimension, dann haben wir so einen Orga-Freak. Das ist die Gewissenhaftigkeit. Es gibt Menschen, die lieben Listen, Deadlines, Ordnung, Excel-Listen, To-Do-Listen. Wenn dein Kollege sagt, ich habe schon alle Protokolle für die nächsten 3 Meetings vorbereitet, dann weißt du, hohe Gewissenhaftigkeit. Anderen sind so Deadlines oder zu genaue Details, das ist eher demotivierend, gib mir so eine grobe Idee, wo es liegen könnte oder wann ich fertig sein soll, dann schaffe ich das schon. Diese Menschen, die niedrige Werte haben in der Gewissenhaftigkeit, sie brauchen manchmal viel mehr Flexibilität und können dafür aber auch improvisieren wie Weltmeister. Und das hat natürlich auch seinen Platz. Die Gewissenhaftigkeit ist eine von den Dimensionen, die mit vielen entscheidenden Gesundheitsfaktoren hoch korrelieren. Sehr, sehr hohe Gewissenhaftigkeit, wissen wir, korrelieren auch mit Burnout oder Burnout-Risiko. Es korreliert aber auch mit einem längeren Lebenserwartung. Wie denn das? Ja, das ist ja, weil, wenn der Arzt sagt, ich soll das und das und das essen oder ich darf das und das und das nicht essen, dann halte ich mich dran, weil meine Gewissenhaftigkeit so groß ist. Wenn der Arzt sagt, geh 10.000 Schritte jeden Tag, ja, dann gehe ich selbstverständlich 10.000 Schritte. Weil ein Teil dieser Gewissenhaftigkeit ist eben die Selbstdisziplin. So das korreliert dann auch mit den positiven Punkten, aber hat auch diese Kehrseite, dass so viel davon eben zu Burnout führen kann. Dritte Dimension ist die Extraversion. Bei Extraversion geht es um Energie. Stell dir ein Teammeeting vor, manche reden sofort drauf los, brainstormen laut, werfen Ideen durch den Raum, die nehmen gerne die Führungsrolle rein, die haben sofort eine Meinung zu jegliches Problem, wo andere, die hören erstmal gerne zu, denken nach, wollen nicht mit Halbgarm rausplatzen. Und auch hier hat ja beides einen Vorteil. Extrovertierte reißen andere mit. Die sind einfach motivierend, das steckt an. Und Introvertierte sorgen oft dafür, dass am Ende dann kein Quatsch dabei rauskommt. Natürlich kann es auch zu Missverständnissen führen, dass der sehr Extrovertierte denkt von den eher weniger Extrovertierten, dass die Person gelangweilt ist, demotiviert ist, unengagiert ist, wo die eher nach innen gekehrte Persönlichkeit denkt über die sehr extrovertierte Persönlichkeit, dass einfach so ein Rampensau ist, der nie denkt nach, vor der Mund aufgemacht wird. Spannend ist auch, ich habe natürlich auch beide Extremen meistens in meinen Kursen und ich gebe zu, ich falle wahrscheinlich eher in die extrovertierte Schiene rein. Und wenn man hohe Werte hat und bekommt die Frage, was hältst du von dies, dies und das, dann hat man meistens auch eine Meinung dazu. Wobei Introvertierte würde vielleicht lieber eine Nacht drüber schlafen. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum ich nie auf die Idee komme, nach einem Seminar jeder zu fragen, na, wie war's? Weil die sehr Extrovertierte, die haben direkt eine Meinung dazu. Das war gut, das war schlecht, das werde ich nutzen, das nicht. Und die eher Introvertierte werden meistens so ein kleines bisschen überfordert mit mit der Frage. Dann haben wir die vierte Dimension, das ist die Verträglichkeit. Könnte man sagen, ein Teamplayer oder eben nicht. Verträglichkeit heißt, wie sehr bist du bereit, dich anzupassen? Wie hoch ist dein Vertrauen in anderen Menschen? Wie sehr gibst du dir Mühe zu helfen? Empathie, achtet auf die Bedürfnisse der anderen. Zu hohe Verträglichkeit oder sehr, sehr hohe Verträglichkeit zeigt sich oft in Menschen, die Konflikte vermeiden, die eher in diese Helfer-Syndrom gehen und Harmonie für jeden Preis brauchen. Und sehr niedrige Verträglichkeit kann heißen, du sprichst Dinge an, auch wenn es weh tut. Also man ist eher sehr konfliktbereit. Die hohe Verträglichkeit, das sind auch die Teamplayer, die arbeiten am liebsten im Team mit anderen, sind motiviert dadurch. Und die sehr niedrige, die mögen gern vielleicht ein bisschen Wettbewerb und muss nicht unbedingt jede Meinung von alle anderen auch hören. So, die letzte ist die Neurozissismus und das hat so ein paar Namen. Man könnte es auch sagen, die Belastbarkeit wird es auch manchmal genannt. Hier drunter fällt zum Beispiel die Resilienz, wie entspannt man ist. Und Menschen, die hier sehr hohe Werte haben, ja, die grübeln viel. Sie machen sich ganz viele Sorgen und demzufolge schlafen wahrscheinlich auch schlecht, wenn es stressig wird. Und wo Menschen mit sehr niedrigen Werten im Bereich Neurotizismus, die sind eher so, ja, alles okay, es wird schon, ich mache mir keinen Kopf. Und klar, zu viel Grübelei, das ist nicht gesund und hat natürlich auch Konsequenzen für die Gesundheit. Aber manchmal ist es natürlich auch gut, dass jemand Risiken wittert, die anderen übersehen. Das war eine ganz kurze, knackige Einführung in die Big Five. Wenn du es spannend findest, sollst du dir auf jeden Fall den vollen Test machen. Dann hat man 120 Fragen und wirklich eine sehr detaillierte Auswertung. Wie ich das Modell nutze in meinen Kurse, ist nicht als so ein So-bist-du-Modell, ist eher als ein Tool für Selbstreflexion. Wenn man besonders hohe Werte hat in einem Bereich, neigt man dazu oder könnte man dazu neigen, Menschen mit sehr niedrige Werte zu schnell zu beurteilen oder falsch zu verstehen. Bei mir, ich habe zum Beispiel in einer von den Dimensionen, gibt die Unterdimension Selbstdisziplin. Und die ist einfach extrem hoch bei mir. Und das heißt natürlich auch, dass wenn ich mir ein Ziel setze, ist es keine große Überwindung für mich, das einfach zu machen. Und ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht das auf anderen übertrage, weil ganz, ganz, ganz ehrlich, das tue ich manchmal. Wenn jemand mir sagt, oh, ich kann mich nicht zusammenreißen, zweimal pro Woche Yoga zu machen, was ich denke ist, warum denn nicht? Mach's doch einfach. Weil das wäre für mich einfach eine Entscheidung. Und das ist diese Selbstreflexion, hey, pass mal auf, vielleicht nicht so schnell in der Beurteilung. Und dann habe ich natürlich auch andere Punkte, wo ich nicht so hoch abschneide. Sagen wir mal, die Ordnung ist, da ist ziemlich viel Luft nach oben, wenn es um Ordnung geht. Und ich bin immer höchst beeindruckt, wenn ich so Freunden besuche und komme in so ein gutes deutsches Haushalt rein, wo alles einen Platz hat. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich finde es erstaunlich, wie Menschen das hinkriegen. Ich nutze es ja dann so, dass wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dann suche ich mir selbstverständlich Menschen, die Kompetenzen haben, die ich nicht habe und wo meine Kompetenzen ergänzen können. So, ich arbeite gerne mit sehr ordentlichen Menschen zusammen und Menschen, die vielleicht einen freundlichen Tritt in den Hintern manchmal brauchen, die arbeiten dann auch gerne mit mir. Also so würde ich das nutzen. Das Spannende ist, du bist nie nur 100% das eine oder das andere. Hier, wenn wir zurückgehen zum Big Five. Die Big Five sind, das ist kein so Schubladen, das sind Dimensionen. Also halten wir fest, die Big Five ist ein super Startpunkt, um über sich selbst nachzudenken, zu reflektieren, aber es ist kein Orakel, das dir dein Schicksal voraussagt. Nehmen wir noch eine spannende Frage dazu. Woher kommt das denn alles? Die Forschung hat sich da echt reingekniet und es gibt tausende Zwillingsstudien, Genanalysen, Experimente und dabei zeigt sich, beides oder alles spielt eine Rolle. Aber wie viel genau und was bedeutet das für uns? Ja, gute Frage. Lass uns mal bei den Genen starten. Also, die Gene, wissen wir ja, ist so eine Art Bauplan. Sie legen gewisse Grundlagen fest. Zum Beispiel gibt es Menschen, die schon als Baby sehr sensibel auf Reize reagieren. Geräusche, fremde Gesichter, alles wird ganz intensiv wahrgenommen, wo andere Babys schlafen, überall, egal was los ist. Das zieht sich oft durchs ganze Leben. Manche Menschen sind eben schneller gestresst oder besorgt, also höher auf der Neurotizismus. Andere wirken wie so kleine Buddhas. Und ja, Studien zeigen ja eben, dass ein großer Teil solcher Persönlichkeitsmerkmale tatsächlich vererbt wird. Aber, und jetzt wird's richtig spannend, Gene sind keine starren Befehle, sagt die Forschung heute. Das bringt uns eben zu einem richtig interessanten Gedanke, eben der der Epigenetik. Stell dir deine Gene vor wie ein Klavier. Das Klavier ist da, aber ob und welchen Tasten du anschlägst, hängt davon ab, wer spielt und was im Raum passiert. Die Aussage der Epigenetik ist also, dass die Gene sehen wir wie ein Potenzial, das aktiviert werden muss. Du kannst also eine genetische Veranlagung für hohe Offenheit haben. Aber wenn du in einem Umfeld aufwächst, das Neues immer sofort abblockt, kann es sein, dass dieses Potenzial nie so richtig rauskommt. Oder du hast die Veranlagung zu Ängstlichkeit, lernst aber durch gute Erfahrungen, dass du auch mit Stress umgehen kannst. Dann wird dieser Teil leiser gespielt. Ein schönes Beispiel ist wieder aus der Forschung, weil es gibt Forschung dazu, dass Kinder mit einer genetischen Neigung zur Impulsivität später viel besser damit umgehen können, wenn sie liebevoll erzogen werden, statt streng oder gleichgültig. Mit anderen Worten, deine Gene geben dir ein gewisses Startpaket, aber wie du es nutzt, hängt stark davon ab, was du erlebst und auch, wie du selbst damit umgehst. Die Sozialisation spielt natürlich auch eine Rolle. Also alles, was du von außen mitbekommst. Deine Familie, Freunde, Lehrer, Medien, Kultur, Religion und. Alles, was dir vermittelt, so macht man es hier. Stell dir vor, du wächst in einer Kultur auf, in der Individualität ganz groß geschrieben wird. Du wirst ständig ermutigt, sei du selbst, sag deine Meinung, steh für dich ein. Und das wird wahrscheinlich deine Extraversion und deine Offenheit oder dein Selbstbewusstsein beeinflussen. Wächst du dagegen in einer Gesellschaft auf, in der Harmonie über allem steht, wo man lernt, reiß dich lieber zusammen, fall nicht auf, stör nicht die Gruppe, dann wirst du wahrscheinlich eher lernen, dich anzupassen, Konflikte zu vermeiden und so weiter. Also du wirst diese hohe Verträglichkeit und vielleicht weniger Neugier oder weniger Offenheit entwickeln. Und hier muss ich ein super spannendes Buch erwähnen. Das heißt The Weirdest People in the World und das ist von Joseph Henrich geschrieben. Ich setze auch gerne einen Link dazu ein. Der Titel spielt darauf an, dass ein großer Teil psychologischer Forschung bisher nur mit Menschen gemacht wurden, die aus westlichen, gebildeten, industrialisierten, reichen und demokratischen, auf Englisch weird abgekürzt, Gesellschaften stammen. Und Henrich sagt, das verzerrt unsere Sicht auf Persönlichkeit total. Weil vieles, was wir für normal halten, Individualismus, Selbstverwirklichung, ständige Selbstoptimierung, ist wirklich nur kulturell geprägt und überhaupt nicht universell. Weil in viele Kulturen ist das Kollektiv wichtiger als das Individuum. Kurz gesagt, wie du dich verhältst, was du für typisch hältst, das ist immer auch ein Spiegel deiner Kultur. So, heißt das jetzt, wir sind nur Spielball unserer Gene und unserer Gesellschaft? Nein, natürlich nicht. Das Schöne ist, Verhalten kann man verändern. Du kannst deine Muster erkennen und wenn du willst, kannst du lernen, sie zu verstärken oder abzuschwächen. Klar, du wirst nicht von heute auf morgen vom Ordnungsmuffel zum Organisationsguru werden. aber du kannst dich in eine Richtung entwickeln. Und das wissen wir auch aus der Forschung und auch aus der Resilienzforschung, wo ich ja ganz viel mache, dass es nicht in Stein gemeißelt ist. Man könnte grob sagen, dass die Hälfte ist trainierbar. Zuerst die Muster erkennen, Richtung angeben, wo möchte ich gern hin, und dann geht's um Arbeit. Und das bringt uns dann wieder zur Epigenetik. Du hast Potenzial, aber ob es aktiviert wird, hängt auch davon ab, was du tust. Am Ende bleibt also, so bin ich halt, ist ein netter Satz, aber so ganz stimmt er nicht. Vielmehr heißt es, so bin ich meistens, aber ich kann dran arbeiten. Und das ist doch eigentlich eine ganz schöne Perspektive, oder? Hat dir der Podcast gefallen? Dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren, und schick auch gern einen Link an Freunde oder Familie weiter, so können sie ja auch was davon haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.